Hey Tobias, ich muss mich zuallererst entschuldigen.
Für was?
Und zwar haben wir Post bekommen, unseren Podcast, auf input@promptzero.ch. Und zwar vom Roger F. Den da Anonymität waren. Und zwar hat er uns, oder mir ins Gewissen geredet. Also zuerst mal ist er ein interessierter Hörer und findet es eigentlich okay und so. Und hat auch Kritik geäussert und Lob. Aber was mich natürlich sehr getroffen hat, er hat gehört, dass ich anscheinend einmal statt ChatGPT, nämlich ChatGTP gesagt habe. Also das Kürzel falsch ausgesprochen.
Mm. Ja. Was heisst denn das Kürzel?
Das kann ich dir natürlich sagen. Und also Chat müssen wir ja nicht erklären. Und GPT heisst Generative Pre-Trained Transformer.
Vielleicht ist da ja eine gute Eselsbrücke.
Genau. Einfach immer an Generative Pre-Trained Transformer denken und schon wissen, wie man es ausspricht.
GPT. Nicht GTP.
Roger, danke, wenn du nochmal hörst, dass wir es falsch sagen, einfach nochmal schreiben.
Dann gibt es einen Kaffee.
Vielleicht. Genau.
Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero. Am Mikrofon der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Tobias, wenn ich so über das Mikrofon schaue zu dir, du siehst ein bisschen müde aus. Gibt es da einen Grund?
Ja, man hört es. Man sieht es auch. Ich bin ein bisschen müde. Ich war bei Apple in Cupertino, an ihrem Hauptsitz. Die haben am 9. September ihr dort neue Geräte vorgestellt und ein neues iPhone. Vier neue iPhones sogar und neue Uhren. Und ein bisschen etwas zu Apple Intelligence erzählt.
Über das, und, ja, ja, über das wollen wir reden. Eben, du hast jetzt, ja? Wenn du das Chatlag kannst ausblenden vielleicht für die nächsten Stunden, wenn wir miteinander reden. Du hast ja, das sieht leider unsere Hörer nicht, dass irgendein Gerät in der Hand, das sieht eigentlich aus wie ein iPhone 15, aber es ist glaube ich nicht. Es ist ein
iPhone 16 Pro. Ja, aber ja, du sagst es richtig. Es äußerlich hat sich nicht wahnsinnig viel verändert. Die grösste Innovation, sage ich jetzt mal, oder die grösste optische Veränderung äußerlich ist ein neuer Knopf. Camera Control, Kamerasteuerung heisst er auf Deutsch. Ja, und Apple sagt auch bewusst, es ist kein Knopf, obwohl er sich dann doch auch ein bisschen bewegt. Aber es ist kein Knopf.
Was ist es denn?
Ja, es ist eine Mischung zwischen einem Knopf und so einem kleinen Touchpad. Man kann auch drüber wischen. Man kann so ein bisschen anzoomen, man kann ein Foto machen. Man kann dann später im Herbst, wenn dann noch ein Update kommt fürs Pro, kann man auch noch den Fokus locken. Also so ein bisschen wie bei einer grossen, teuren Kamera quasi.
Also ich habe das Handy, das du nicht geschaut hast, natürlich vorher schnell entwendet und habe es ein bisschen ausprobiert. Der Knopf ist lustig und er funktioniert ja auch mit Hülle. Also du hast so eine Silikonhülle rundherum und trotzdem funktioniert da die Wischgeste.
Mhm. Ich jetzt, hört man es, wenn ich es drücke.
Ja, es ist glaube ich glaub, so ein bisschen digital. Wow. Oh, jetzt ist das Licht
da. Ja, das ist der Boomer.
Der Boomer. So schlecht. Nein, und vor allem, was gut ist, aber man kann draufdrucken und nachher löst sich das Foto gerade aus. Also man muss zweimal draufdrucken. Einmal, dass er checkt, dass
man genau.
Die Kamera wieder aufmachen und nachher nochmal drucken. Also genau. Relativ schnell. Und zwar etwas, was ich mit dem Action-Button, mit dem 15, obwohl ich es probiert habe, nicht so schnell geschafft habe. Also ich glaube, es ist schon besser, wenn wir wieder Fotos machen.
Es ist deutlich besser.
Den neuen Knopf.
Muss man sagen, ich glaube, viele Leute werden sehr viel Freude haben dem, weil viele Leute nutzen ihr iPhone mittlerweile als ihre Hauptkamera.
Das habe ich gehört. Das habe ich gehört, genau. Dass das Leute machen, ja.
Und es ist sicher cool, ob jetzt da der Hauptgrund ist, Leute, die schon das 15 Pro haben, zum Updaten, da beziehst du jetzt ehrlich gesagt.
Also ich glaube, unsere Hörer, die sich auch für AI interessieren, die interessieren sich auch für Handys und die wissen sicher schon sehr viel über das Handy, haben es auch gelesen bei uns auf der Seite. Was ich von dir noch will wissen, Tobias, du bist ja im Gegensatz zu mir am Apple-Hauptsitz eben gewesen, bist dort eingeladen worden von Apple. Erzähl mal, jetzt einmal ganz abgesehen von Gerät und AI, wie ist das so, wenn man dort ankommt? Das ist ja das runde Spaceship in Cupertino, wo sehr fancy aussieht in den Videos, wo eben das Steve Jobs Theater in der Mitte oder irgendwo
am Rand, genau.
In dem Kreis
ist. Das ist außerhalb vom Kreis.
Außerhalb sogar?
Außerhalb vom Kreis,
ja. Also bist du nicht im Inner Circle gewesen, sozusagen?
Ich bin nicht im Inner Circle gewesen. Ich bin auch schon im Inner Circle gewesen, aber amix nicht während der iPhone-Präsentationen. Da tun sie amix, im Inner Circle ist amix die Entwicklerkonferenz.
Okay. Also erzähl mal, wie es so, wenn man dort ankommt.
Hey, David, ich meine, ich berichte jetzt seit ja, über 10 Jahre über Apple, bin ja schon ein paar Mal dort gewesen. Früher war es oft so gewesen, dass man, wenn man dann so an der Veranstaltung angelaufen ist, beklatscht worden ist. Von den Mitarbeitern, die dort angestellt worden sind. Das ist jetzt zum Glück nicht mehr so. Ja, wir laufen dort hin. Es war sehr heiß gewesen. Auch im September ist es in Kalifornien noch deutlich wärmer als da. Und ja, es ist vor allem gross. Es ist weitläufig. Es sieht aber auch ein bisschen klinisch aus. Alles ein bisschen teurer designt natürlich, auch das Gebäude, auch das Theater. Besonders imposant finde ich, der Oberteil von dem Theater ist eigentlich so eine 360 Grad Glasscheibe und obendrauf ist das Dach drauf. Also es hat keine einzige Säule, sondern das ganze Dach ist nur auf dieser Glasscheibe draufgelegt.
Und Apple tut in dem Gebäude wirklich entwickeln? Das ist nicht nur im Land, es ist wirklich dort, wo alles passiert.
Sie haben natürlich ganz einen Haufen andere Standorte auch noch. Es gibt auch noch das alte Hauptgebäude, dann gibt es auch noch Labor außerhalb und so. Aber ein grosser Teil der Mitarbeiter ist natürlich schon dort an dem Hauptsitz, ja.
Ja. Die Zeiten, wo ich noch nach Kalifornien geflogen bin, da hat es eben das Gebäude noch nicht gegeben.
Mhm.
Aber im Gegensatz zu dir, okay, vielleicht hast du es auch miterlebt, sind es noch reale Präsentationen gewesen, nicht gefilmte. Und da ist natürlich noch ein bisschen, so ein bisschen die Stimmung im Saal mitbekommen, wenn Sachen vorgestellt worden sind. Das ist auch noch,
genau, auch noch lässig. Da gibt es natürlich auch da schon auch noch. Man muss aber auch dort sagen, natürlich der vordere Teil, dort sitzen damals immer die Apple-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, auch der Steve Jobs und andere Manager von dieser Firma.
Steve Jobs?
Der Tim Cook sitzt im Steve Jobs Theater.
Ja, genau. Ja. Es wäre schön, an der Steve Jobs und dem zu sitzen. Er ist 2011 leider verstorben.
Das ist so, ja. Und es hat im Nachhinein hat's dann auch auf X noch lustige Aufnahmen gegeben, wo jemand die Abmoderation quasi vom Tim Cook auf dem Video, das gezeigt worden ist, im Steve Jobs Theater, angezoomt hat auf den Tim Cook, der in der ersten Reihe schaut, wie er das Ganze abmoderiert. Also eine sehr kuriose Szene.
Eben weil halt alles aufgenommen ist.
Genau.
Also gut, es ist, aber früher hast du so gesehen, dass die Apple-Mitarbeiter eigentlich dann immer geklatscht haben, dass die anderen,
sind, auch wissen, wenn man es klatscht. Dort klatschen sie immer noch, genau.
Ja, und das machen sie natürlich freiwillig und sie werden nicht dazu gezwungen.
Es gibt sicher auch keine einstudierte Lines, wenn das mal klatschen.
Mhm. Gut, Tobias, wir sind
abgeschweift. Wichtig ist natürlich vor allem einfach noch der Grund, wieso man dort hingeht, ist nicht zum Video schauen, weil da kann man ja da schauen, sondern zum nachher das Gerät anschauen.
Genau, du bist dann also nach der Präsentation kann man dann überdislozieren in einen Raum und dort stehen all die neuen Geräte schon um und man kann es befingern und dann eben schauen, wie der neue Knopf sich anfühlt.
Zum Beispiel, ja.
Zum Fotos auslösen.
Zum Beispiel.
Wir haben es auch schon im Podcast thematisiert. Apple macht nicht nur noch Geräte und Betriebssystem, sondern eben jetzt auch AI. Das Ganze heisst Apple Intelligence, heisst auch AI, also die gleiche Abkürzung. Es gibt es ja auf dem iPhone 15 schon, für die, die Beta haben, und es kommt dann irgendwann einmal mit iOS 18.1. Aber eigentlich, eben das iPhone 16, das ist jetzt ganz dafür ausgelegt. Gib mal ein Update, ist irgendetwas Neues im Gegensatz zu den Gerüchten, die schon früher da sind, rum?
Also Gerüchte sind es ja nicht gewesen, sie haben es relativ gross angekündigt im Sommer schon an der WWDC. Entwicklerkonferenz. Dort sind viele von diesen Funktionen eigentlich schon vorgestellt worden. Das Einzige, was neu dazugekommen ist, also man vielleicht noch kurz ausholen, eben, man kann zum Beispiel Texte überarbeiten, Bilder erzeugen, Emojis erzeugen, Benachrichtigungen werden kompakt zusammengefasst, mehrere grosse, lange Mails kann man sich zusammenfassen da, etc. Auch dort ist schon klar gewesen, es wird viel von dem wird am Anfang nur auf Englisch verfügbar sein und nur in den USA. Er hat sich gezeigt, es ist natürlich auch außerhalb der USA nutzbar, wenn man das iPhone auf Englisch einstellt, aber nicht, wenn man in der EU oder in China ist.
Genau. Und wie aufmerksame Zeitgenossen ja merken, sind wir nicht in der EU, in der Schweiz. Bei uns läuft das einigermaßen, jedenfalls in der Beta. Ich habe sie natürlich auch runtergeladen. Ich habe es zuerst auf Englisch auch eingestellt, das Handy, aber weil ich ja meistens auf Deutsch schreibe, habe ich es dann wieder umgestellt. Es gibt zwei von diesen Funktionen, die wir immer noch nutzen kann, die mit AI zu tun haben. Und zwar das eine, bin ich überrascht gewesen, das eine ist das Magic Bild Bearbeitungstool, wo ich irgendwie kann einen Kran schören aus einem Landschaftsbild rausradieren. Also es funktioniert auch, wenn man es auf Deutsch stellt. Und was ich als Journalist natürlich, oder wir als Journalisten ganz cool finden, ist, es gibt jetzt eine neue Anrufaufzeichnungsfunktion im Telefon, also gerade im Betriebssystem. Und zwar, die funktioniert so, also man drückt den Knopf und da gibt es eine Warnung, der Anruf wird aufzeichnet, dass das Gegenüber das weiss.
Ja, das gehören beide, genau.
Gehören beide. Und dann, eben, wenn man Englisch, also auf Englisch eingestellt hat und Englisch redet, dann tut es gerade automatisch transkribieren auf dem Handy. Auf Schweizerdeutsch noch nicht. Jedenfalls bei Apple nicht. Aber
können wir nachher
noch dazu. Wie das dann trotzdem geht für uns. Aber immerhin tut es auch aufzeichnen. Es gibt in den Notes, wird es gespeichert und man kann nachher das nachhören. Das ist eben gerade für Journalisten gut, wenn man Interviews macht, haben wir bis jetzt immer ein Zusatzgerät gebraucht oder nebenan etwas geleitet. Also es hat einfach kein schlaues System gegeben. Und da sind wir Apple wirklich dankbar, dass das geht.
Eben, wenn man muss sagen, ist so, die Verfügbarkeit ist auch noch bekannt worden am 9. September. Es wird nicht zusammen mit dem neuen iPhone kommen. Das ist ja, eine angekündigte Enttäuschung gewesen, sagen wir mal. Auch ein bisschen ein Worst-Case-Szenario vielleicht für Apple, ein bisschen Salamitaktik, die sie da fahren. Das kommt erst im Oktober mit iOS 18.1 und iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1. Und ein weiterer grosser Dämpfer war, dass auch bei der Sprache, bei der verfügbaren Sprache, ziemlich lang noch gähnende Lehre wahrscheinlich für uns wird sein. Also zumindest eben die Funktionen, die halt auf Sprache setzen. Dort haben sie gesagt, eben der Start ist mit US-amerikanischem Englisch und im Dezember kommen dann weitere Varianten dazu für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika, Großbritannien etc. Und dann erst nächstes Jahr kommt Chinesisch, Französisch, Japanisch und Spanisch dazu.
Deutsch gehöre ich da in der Liste?
Gehörst du nicht in der Liste, ist auch nicht in der Liste gewesen. Man muss aber auch die Formulierung ein bisschen genau lesen, denn das heisst nur, dass 2025 weitere Sprachen folgen sollen. Darunter eben auch die genannten vier. Im Umkehrschluss kann man aber auch eigentlich annehmen, dass Apple die Umsetzung von Apple Intelligence für weitere Sprachen und natürlich auch Deutsch wird vorantreiben.
Also ehrlich gesagt, ich finde es auch nicht so schlimm. Es sind ja nicht gerade alles so Geeks, die gerade am ersten Tag losrennen und das iPhone kaufen. Ich glaube, die grosse Masse kommt dann in den Wochen und Monaten nach und bis dann sollte es verfügbar sein.
Eben, ich meine, es ist halt auch so ein bisschen ein Säbelrasseln zwischen Apple und der EU. Es geht ja um den Digital Markets Act, wo sie darunter fallen mit dem iPhone zum Beispiel. Man muss sagen, ist, in der EU kommt Apple Intelligence auf Notebooks, also auf MacBooks. Dort wird es verfügbar sein, weil bei MacBooks wird Apple nicht als Gatekeeper eingestuft oder quasi nicht als Monopolist, wenn man so will. Und das heisst, dort ist es eigentlich dann nachher verfügbar.
Dafür haben EU-Bürger einen alternativen App Store und können die Telefonfunktion löschen von ihrem iPhone.
Genau. Und man muss sagen, im ersten Moment klingt es vielleicht ein bisschen krass, das Statement. Aber auch, dass ja, so Funktionen verzögert eingeführt werden, das ist eigentlich auch nicht wirklich mega erstaunlich. Wenn man denkt, die EU hat da noch 24 Amtssprachen, es war ziemlich unrealistisch gewesen, dass da wahrscheinlich direkt zum Start gerade flächendeckend und weltweit wird verfügbar sein, weil doch ziemlich viel dahinter steckt. Und man muss auch sagen, dass andere Hersteller das natürlich auch so handhaben. Auch der KI-Assistent für Smart Glasses von Meta ist über Monate nur in den USA verfügbar gewesen und dann erst Stück für Stück in andere Länder gekommen. Das gleiche auch mit dem KI-Modell Gemini von Google, wo auch erst dann mit Verzögerung zu uns übertröpfelt ist.
Ja, es ist eben immer noch ein riesen Hype ums Thema AI und natürlich will jede Firma sich profilieren, möglichst früh mit irgendwelchen coolen Funktionen und kommt uns ein bisschen später auch der Pionier OpenAI fällt ja rein, zum Beispiel ihre Videomaschine Sora, das ist ja immer noch nicht da, es ist vor Monaten angekündigt worden, aber braucht kann man es noch nicht wirklich. Ja, ich glaube, das haben wir uns langsam gewöhnt und sind gespannt. Ich denke, nächstes Jahr wird das kommen, die Unterstützung von Deutsch.
Mhm. Und vielleicht kann man ja dann vorab auch noch ein bisschen etwas anderes sehen, weil ein spannendes Feature, das sie noch vorgestellt haben, ist eigentlich Visual Intelligence. Das kann man öffnen, quasi, wenn man den Kameraknopf, wo ja kein Kameraknopf ist, drückt und zum Beispiel Objekte direkt abfotografieren und dann zum Beispiel einen Stab von einem Restaurant, dann drückt man da drauf und nachher kommt man direkt Reviews über. Oder man kann einen Flyer fotografieren, wo man ein Konzert und dann wird das Datum automatisch in den Kalender eingetragen. So ein bisschen so Sachen.
Ist das Augmented Reality schon, also überhöhte Realität, oder ist das noch ein bisschen das Zwischending?
Vielleicht ein bisschen beides.
Weil du als Naturliebhaber weißt ja, also man kann jetzt ja schon zum Beispiel Blümchen fotografieren und nachher beim Bildchen draufklicken.
Erkennt es genau.
Und dann erkennt es eben, welches Blümchen das ist.
Es erkennt sogar verschiedene Katzenarten.
Und Vögel?
Ja. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert.
Vögel stimmen nicht, da habe ich meinem Vater müssen eine App abladen, der letzte. Aber eben so für Pflanzen und Tiere ist eigentlich relativ gut. Mhm. Aber nachher muss man ohne Klicken kommen, das gerade drauf präsentiert über.
Ja, mit Klicken auf den Kamera-Button, auf den Camera Control, Entschuldigung.
Genau. Und eben, das wäre jetzt die Frage, bei welchen Geräten älteren funktioniert das? Auch noch außer dem iPhone 16?
Wahrscheinlich nicht.
Also höchstens das iPhone 15 Pro vielleicht?
Wahrscheinlich das iPhone 15 Pro. Ich meine, Sie haben zwar gesagt, es gibt keine extra, also ich habe extra auch nochmal gefragt nach der Präsentation, ob es irgendwelche Apple Intelligence Features gibt, die spezifisch sind für die neuen Geräte. Dann haben Sie gesagt, nein, eigentlich nicht. Das heisst, im Umkehrschluss müsste man davon ausgehen, dass auch die ältere Geräte, also eben, wie du sagst, das einzige ältere Gerät, wo Apple Intelligence kann, ist das aktuelle Pro-Modell, das iPhone 15 Pro.
So,
Pro Max. Genau.
Abschließende Frage zu deinem USA-Trip auf Cupertino, zu Apple und zum neuen iPhone 16. Soll man es kaufen? Wer soll es kaufen? Also, wie alt muss das Handy sein, dass es sich lohnt? Oder würdest du sagen, weitermachen mit dem alten?
Ich würde sagen, die jetzt das aktuelle Pro-Modell haben, nein. Ohne jetzt will ich nehmen zu nennen, es gibt natürlich Leute auf der Redaktion, die mich auch schon bestürmt haben, wo das Päckchen mit den neuen Testgeräten iPhones gekommen sind. Und gefragt haben, ja, ob man sich da jetzt kaufen und so. Und es hat so ein bisschen getönt, als ob man nachher Ausrede sucht, um es zu kaufen. Aber ich glaube, Leute, die vielleicht seit 2, 3, 4 Jahren schon ein Gerät haben, für die ist der Sprung relativ gross zum neuen Gerät. Das heisst, da kumulieren sich halt so die kleinen Änderungen, die die letzten 4 Jahre gekommen sind, relativ gut aufeinander. Beim iPhone 15 aufs iPhone 16 ist ein sehr viel grösserer Sprung. Dort hat man den Kamera-Knopf, hat man Action-Button, hat man verbessert die Kamera vor allem. Man hat einen viel besseren Prozessor, der macht, dass der Akku länger hält. Also dort kann man sich vielleicht schon eher überlegen, ob man denn da will oder nicht. Aber auch dort würde ich sagen, ja, vielleicht muss man zuerst warten, bis dann die Apple Intelligence Sachen kommen und dann mal weiter schauen.
Und ich glaube, es kommt nicht darauf an, ob du dann das normale iPhone oder das Pro-Modell hast, da laufen alle Features relativ ähnlich auf diesem Modell.
Ja.
Also das Pro ist nicht
viel
besser.
Ja, es gibt ein paar Kamerafunktionen, logischerweise, die hardwarebedingt sind, die anders sind. Aber sonst von Apple Intelligence gibt es keinen Unterschied. Auch.
Gut, wir sind gespannt, wenn dann ich schwach werde und mir eins holen.
Jetzt haben wir ja ganz viel über das neue iPhone geredet, über Apple Intelligence. Jetzt reden wir über uns. Uns heisst in dem Sinn der Blick und darum auch ein bisschen über dich. Du bist ja unser AI Newsroom Lead. Wir haben seit kurzem eine neue Webseite, blick.ch. Dort sind die ersten AI-Funktionen live. Sagen wir mal, was ist das genau?
Ja, also nicht die Webseite ist neu, Blick, sondern das Design von dieser Webseite. Und eben dort sind die ersten AI-Funktionen jetzt drauf auf der Homepage. Und zwar gibt es eine, die einem das Newsbriefing, wo einem die News von der letzten 5 Stunden zusammenfasst. Also, dass man da ein bisschen schneller informiert ist. Und das passiert eben vollautomatisch über AI. Kann man auf den Knopf drücken. Und nachher kommt man da eine Auswahl präsentiert über. Und wenn man dann will mehr wissen, kann man draufklicken und kommt zum Artikel. Das ist jetzt eine Funktion, wo wir am Ausrollen sind. Das ist wahrscheinlich noch nicht 100% von allen User gesehen, aber immer mehr.
Und ja, wir wissen jetzt alle, AI halluziniert ab und zu gern. Wie stelle ich mir sicher, dass der Roger Federer nicht mal ein Fußballspieler ist?
Es hat natürlich sehr viele schlaue Leute, die es programmiert haben und getestet haben. Und Problem sind nicht, dass er so Sachen halluziniert, sondern Problem, also wenn schon, sind, dass er vielleicht die falschen Artikel nimmt oder zu viel von einem Ressort. Also das haben wir in den Tests gemerkt und natürlich auch mit den Prompt-Anpassungen versucht auszumerzen. Und in unseren Tests hat es relativ gut funktioniert. Aber klar, AI ist im Gegensatz zu früheren Computerwissenschaften ein bisschen, zum Teil ein bisschen launisch oder ungenau. Und es kann immer passieren, dass etwas passiert. Aber auch da hat es einen Disclaimer unten dran. Und,
so wie bei ChatGPT zum Beispiel auch.
Wie bei Chat, ja. Genau, also immer wenn es um AI geht, immer mit Vorsicht zu geniessen. Aber jetzt bei dem Feature tut er auch auf bestehende Artikel zurückgreifen. Und solange die stimmen, dann ist auch das Newsbriefing relativ safe.
Also Datenbasis sind quasi unsere Artikel.
Genau, also, jetzt, also es ist mal ein erstes Müsterli von dem, was wir in der Pipeline haben. Es kommt natürlich viel mehr, da reden wir wahrscheinlich noch drüber. Also eben das Newsbriefing ist das eine. Das andere ist dann auch in den Artikeln selber gibt es gewisse AI-Funktionen. Folgefragen werden generiert. Also ich schreibe einen Artikel über irgendetwas und unter dem Artikel hat es noch, schlägt mit AI dann Sachen vor, die mich noch dazu könnte interessieren, wo aus nicht aus dem Artikel dann gerade sind, weil den habe ich ja gelesen meistens, sondern aus ähnlichen und führe mich dann so weiter halt durch Blickartikel, wo wir relativ viel haben. Und das grosse Problem ist natürlich logischerweise, wie zeigen wir die vielen Artikel auf den Handyscreens oder Computerscreens an, wo ja endlich gross sind, also können wir nicht alle Geschichten anzeigen, die wir haben. Das ist natürlich der Kampf um Aufmerksamkeit. Klar, früher hat es Suche gegeben, die bis zu einem gewissen Teil hilft. Und jetzt eben die AI ist eigentlich der neue Schritt in Zukunft, wo einem noch genauer und vielleicht auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt und dann andere Themen sucht aus dem Blickuniversum, die dich vielleicht interessieren
könnten. Also es soll interaktiver werden?
Es soll interaktiver werden, genau. Das ist jetzt mit dem Newsbriefing nur mal in einem gewissen Mass. Aber ich sage ja, es ist mal der erste Teil, der kommt. Wir haben ja schon länger ein angekündigt, dass wir an einem Chatbot sind. Der wird zusammen mit Google entwickelt, wo dann wirklich sehr interaktiv ist und der wird dann als nächstes lanciert.
Und was unterscheidet der jetzt von dem Newsbriefing?
Also beim Chatbot kannst du wirklich selber eingeben, was du willst wissen und er bietet dann, tut dann dir die Antworten liefern, ist sozusagen eine Suche auf Steroids halt mit Blickgeschichten. Auch da wieder. In erster Linie sind die Blickgeschichten aus den letzten Jahren die Basis von den Daten. Ja, du kannst mit dem interagieren, du kannst ihn fragen.
Ja, halt schöne Wanderungen oder Kamera, was der Kameraknopf macht.
Wer ist der beste Skifahrer? Wieso hat IB gerade Probleme? All diese Sachen. Und dann versucht es das halt eben aufgrund von den Blickartikeln dann zusammenzuhören. Aber das ist eine Funktion, die ein bisschen später kommt. Jetzt sind wir mit anderen Sachen dran.
Und AI ist bei uns ja nicht nur im Vordergrund präsent, sondern auch im Hintergrund, also bei Journalistinnen und Journalisten, die Blick.ch und den Blick in gedruckter Form mit Inhalt und Geschichten füllen. Kannst du uns dort so ein bisschen eine Übersicht geben, was für Tool das wir nutzen, was dort alles genau am Tun ist?
Ja, ich glaube, ich fange noch ein bisschen vorher an. Und zwar müssen wir unserem CEO, Marc Walder, das Kränzchen binden. Der ist ja sehr tech-interessiert. Schon immer gewesen. Und seit ein paar Jahren auch sehr AI interessiert. Und er und andere und auch wir haben Ende 2022, Anfang 2023 gesehen, hey, das AI, das ist etwas, das kommt. Das ist nicht nur einfach der nächste Modegag im Internet, der dann eben nach 3 Monaten wieder fertig ist, sondern das kommt, das wird sich sicher ändern, aber das wird bleiben. ChatGPT ist ja Ende November 2022, also es ist um Sprache gegangen und wir Journalisten arbeiten ja mit Sprache, mit unseren Artikeln und da ist natürlich der Schluss naheliegend gewesen, hey, da müssen wir etwas machen oder wir wollen etwas machen. Wir wollen AI so nutzen, dass es uns hilft, am Schluss auch am Leser, aber auch mal uns und dort geht es vor allem, es soll eine Unterstützung sein für den Journey, dass er kann repetitive Tätigkeiten vielleicht der AI übergeben, dass er mehr Zeit hat, um ein bisschen Hirnschmalz investieren und vielleicht das Telefon mehr zu machen und zu recherchieren. Also es sind nicht an dem Punkt, wo der Journalist am Morgen kommt, einen Knopf drückt, einen Artikel erstellt, wir publizieren und er geht wieder, sondern das ist eine Helferfunktion, die der AI bei uns einnimmt.
Und was ist der Reis gewesen, bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir im Moment stehen?
Die ist schon lang und intensiv Und hat angefangen, im Frühling, dann richtig 2023, wo man entschieden hat, ey, man setzt auf das Thema. Es hat so einen Kickoff gegeben, extern, in einem schönen Ort, da der Sil, mitten in Zürich, im ehemaligen Kraftwerk, wo man wirklich, das war sehr lässig, interdisziplinär, Journalisten, Werbeleute, Techniker, also ganz viele verschiedene Leute sind zusammengesessen und haben überlegt, hey, was können wir machen? Das war noch ganz am Anfang von AI gewesen, wo viele noch nicht recht gewusst haben, was das kann. Also nicht wie jetzt, wo auch noch viele Ideen rum sind, wo man gemerkt hat, nein, das funktioniert nicht. Aber jedenfalls haben wir schon mal ein bisschen brainstormt und hat einzelne Sachen definiert, wo man will machen. Dann ist zum Glück investiert worden in das Thema, auch finanziell. Und man hat Leute angestellt, die können das Programmieren, beziehungsweise als Entwickler, wo sich mit AI beschäftigt, weil ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die meisten IT-Leute und Entwickler in Firmen schon mit der normalen Arbeit bis über beide Jahre ausgelastet sind und nicht noch auf das neueste AI-Projekt warten, was sie umsetzen können. Und dort hat das Unternehmen zum Glück ein bisschen Geld in die Hand genommen und Leute angestellt, die sich mit dem beschäftigen, mit AI. Das ist das AI-Boost-Team. Und mit denen zusammen tun wir und ich im Speziellen jetzt so Tools entwickeln. Das klingt jetzt alles ein bisschen theoretisch.
Mach doch mal ein paar Beispiele.
Gut. Also das lässigste Tool, wo ein Paradebeispiel war, für wie man es, wie der Prozess läuft, ist ein Transkribierungstool für Interviews. Das ist eben gerade an dem Workshop so als erste Idee gekommen. Also jeder, der schon mal ein Interview gemacht und abtippt hat, weiss, wenn das Interview 2 Stunden geht, dann bist du, weiss auch nicht, 3, 4, 5,
also lang.
Nachmittage lang dran, wenn du keine Sekretärin hast und das selber musst machen, um das abtippen. Da ist gerade eben mal die Idee gekommen, hey, das könnt ihr die AI für uns übernehmen. Und vor allem in der Schweiz, reden wir Schweizerdeutsch meistens, für das sind dann sehr viele Tools noch nicht ausgelegt gewesen und haben gedacht, das bauen wir. Wir haben es dann relativ schnell gebaut. Und es hat funktioniert. Und dann ist auf einmal die interne Legal-Abteilung gekommen und hat uns auf den Finger geklopft. zum Glück, weil es ist um Datenschutz gegangen. Mm. Und zwar, wir wissen ja, dass die Modelle, wie es jetzt immer heisst, OpenAI, Claude, whatever, alles, was du eingibst oder was wir eingeben, das nehmen die für Trainingszwecke. Und es kann natürlich dann sein, schon das musst du dann je nachdem die Einwilligung haben, wenn du irgendwelche Daten aufladest. Aber es kann natürlich dann im blödsten Fall auch sein, dass irgendetwas an anderer Stelle auf der Welt rausliegt.
Genau, wir haben ja auch journalistische Pflichten, wie zum Beispiel Quellenschutz.
Genau, und wenn natürlich in einem Interview jemand etwas erzählt, wo du dann vielleicht, wo der dann nicht bittet, aber das schreiben Sie bitte nicht, das ist natürlich dann auf dem Audio drauf und wenn du es auflässt, könnte es sein, dass das dann in die Datenbank von dem Modell reingeht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Interviewer hat das Recht, das in einer Sprache. Darum muss man aufpassen. Es geht um den Inhalt. Und dann haben wir die Tools auf eigenen Server nachgebaut, wo eben halt nicht Gefahr laufen, dass andere Leute sich dort bedienen können, also wo safe sind, mit dem Datenschutz konform. Und das ist halt dann sehr aufwendig gewesen. Hat ein bisschen länger gegangen, aber
es funktioniert super.
Es funktioniert super, ja. Danke, dass du das sagst. Ja. Ich habe dich nicht gezwungen, das zu sagen.
Nein.
Und es ist wirklich, also es ist jetzt nicht so, dass das von Scratch selber gebaut worden ist. Wir haben natürlich dann geschaut, was gibt's da für bestehende eben Mittel, wo um sind. Und man hat sich dann für Whisper entschieden, das Audio-Modell von
OpenAI.
Ja. Und weil wir mit dem Blick sind, haben wir es dann Whisper genannt. Sehr kreativ. Das ist eigentlich das Coole, wenn du ein Tool entwickelst, wo du nicht die Leute musst sagen, hey, brauchst du mal, weil wir haben das Tool entwickelt, sondern sie machen es, weil es gut läuft. Mhm. Wir haben dann im Intranet extra Seite hingepflanzt, die heisst AI Forge, also KI-Schmiede, wo alle unsere Tools sind. Das muss man sich so vorstellen, dann kommen wir da drauf. Und dann hat es ganz viele Kacheln und jede Kachel hat dann ein eigenes Tool. Kann man draufdrucken und dann das nutzen. Eben, und das Transkribierungstool ist eines von der ersten und gehört dort auch dazu. Und dort kann eigentlich, mittlerweile haben wir so ausgebaut, dass jeder kann, man kann eigentlich alle Arten von Tondateien, Videodateien, irgendetwas reinrühren, wo tönt bis sogar 2,5 Giga, glaube ich, also ganze Film, auch sogar WhatsApp-Sprachnachrichten kann man reingehen. Es wird transkribiert eben und es funktioniert eigentlich auf alle Sprachen erstaunlich gut.
Also ich habe jetzt schon ausprobiert, Koreanisch. Es hat Englisch logischerweise dabei gehabt, Spanisch ist dabei gewesen, Schweizerdeutsch in verschiedenen Dialekten. Hat immer alles relativ gut funktioniert. Mhm. Eben klar, ich glaube, die meisten arbeiten dann auch so, haben vielleicht eine ähnliche Vorgehensweise, wenn sie ein Interview machen mit jemandem, macht man eben auch noch Notizen und schreibt man vielleicht auch so ein bisschen die wichtigsten Sachen noch stichworthaltig auf, sodass ich zumindest weiss, was gesagt worden ist. Weiss ich logischerweise auch kurz, nachdem ich das Gespräch geführt habe, weiss ich das auch noch. Aber wenn es vielleicht länger zurückgekehrt ist, kannst du schnell retroblättern in deinem Notizbüchlein, um zu schauen, was das passiert ist. Und ja, es ist super.
Ja, und das Lustige ist, haben wir gemerkt, das betrifft eigentlich vieles bei AI. Man baut das Tool für etwas und nachher kann man es für andere Sachen brauchen. Also auch, also nicht nur für Interviews, eben alles, was tönt, kann man aufladen. Auch unseren Podcast kann man aufladen. Habe ich auch schon gemacht und sage, du mal da 10 Punkte nachher daraus extrahieren, was wirklich wichtig ist, um mal schauen, ob es funktioniert. Und es funktioniert easy. Und auch, vor allem können wir auch fremdsprachige Videos aufladen. Das geht in so schlimme Fälle, wie wenn es einen Terroranschlag gegeben hat und da gibt es ein arabisches Bekennervideo. Das war zum Beispiel ein Fall da in Zürich, in Selnau-Quartier, wo ein orthodoxer Jude abgestochen wurde von einem Terrorist, das ist als Terror eingestuft worden. Tag darauf, glaube ich, ist ein arabisches Bekennervideo umgegangen, und wo wir nicht verstanden haben, logischerweise, wir haben es reingeladen. Wir haben nachher nachlesen, was der Mensch gesagt hat. Das ist schon sehr erstaunlich. Und das Positive daran ist, es gibt die Tools jetzt, man kann es natürlich auch für weniger schlimme Sachen brauchen, logischerweise. Auch wenn zum Beispiel der Zelensky etwas erzählt in einem Video, was gerade los ist an der Front oder sonst, kann man das reinladen. Es gibt eine Transkribierung, man kann es übersetzen und man weiss dann mal, was läuft. Klar, kann man dem vertrauen.
Muss man verifizieren.
Muss man verifizieren, mhm. Immer bei AI. Also nicht eins zu eins für bare Münze nehmen, sondern schauen, hey, ist es plausibel. Aber es gibt einem schon mal so einen ersten Eindruck, um was es eigentlich geht. Also wahrscheinlich gehen wird. Ja. Und das ist auch sehr gut angenommen worden und braucht viele Leute, eben du auch. Das freut mich.
Ja, wirklich regelmäßig, also wöchentlich, könnte man sagen. Du hast gesagt, es hat ganz viele Kacheln. Was sind sonst noch für Tools da drin vorhanden in unserer AI Forge Schmiede?
Was uns auch sehr hilft, ist das Tool, das nennen wir Article Generator. Und das kann man eigentlich brauchen, wenn man irgendeinen Ursprungstext in einen Artikel will verwandeln. Zum Beispiel habe ich das schon ausprobiert, erfolgreich bei wissenschaftlichen Berichten. Es hat zum Beispiel letztens eine WHU-Studie gegeben, dass Handystrahlen und Antennenstrahlungen doch kein Hirntumor verursachen. Überraschung, Überraschung. Nein, das haben wir beide natürlich schon lange gewusst. Ich bin dann direkt zum wissenschaftlichen Paper gegangen, das war auf Englisch und extrem lang, ich glaube knapp 250'000 Zeichen. Mit
ordentlicher Länge, ja.
Aber Appendixes unten dran. Ja, aber ich habe es ein bisschen gekürzt. Reingeladen. Und eben, es kommt eigentlich nicht darauf an, welche Ursprungssprache du hast. Du kannst alles dort rein tun. Und schreib dir mal einen ersten Vorschlag zusammen. Auch da. Doch, was du jetzt fragst, muss ich dann gar nicht mehr arbeiten? Nein, es ist natürlich nicht so, dass es die ganze Arbeit macht. Es ist auch mal eine Arbeitsgrundlage, dann zu beschaffen, man hat einmal etwas und kann dann dort natürlich noch selber das Zeug verfeinern, anreichern, ein Telefon machen, seine Erfahrung reinbringen, aber es hilft schon mal, dass man eine Basis hat.
Genau. Also, ja, ist auch meine Erfahrung. Ich habe bis jetzt noch nichts publiziert, was da als Basis gehabt, weil zum Teil ist es auch sehr sperrig, was rauskommt. Man kann ja auch verschiedene AI-Modelle auswählen, wo dann das Zeug zusammenfassen.
Ja, also wir verwenden momentan oder bieten da von OpenAI ChatGPT, habe ich es richtig gesagt? ChatGPT 4.0.
Jawohl.
Und
Claude.net.
Claude.net, genau. Ja. Wir finden Claude gerade ein bisschen besser als OpenAI für Text. Kann man auswählen, kann man auch mal rumspielen, welches das besser ist. Ja.
Und dann gibt es auch noch etwas anderes, dass so aus einem grossen Text so 3 Bullet Points
rausgeschickt werden. Genau, das ist eigentlich auch ein Feature, das jetzt schon live ist auf der neuen Blick-Homepage, dass jetzt jeder Artikel eine Zusammenfassung oben hat. Das wird auch mit Hilfe von AI erstellt, nicht ganz vollautomatisch, also es wird erstellt, aber nachher haben die Journalisten auch den Auftrag, dann das zu kontrollieren, weil sie wissen ja, was sie geschrieben haben. Aber auch da, es geht ein bisschen um Effizienz und ja, Hilfe, dass sie ihre Arbeit ein bisschen effizienter und schneller können erledigen können. Und das wird dann angezeigt als Zusammenfassungsbox am Anfang vom Artikel.
Jetzt als Leser kann man natürlich sagen, hey, Moment mal, ich will doch da nicht irgendwelche KI-Zeugs lesen, ich will eigentlich Zeugs lesen, wo echte Menschen geschrieben haben. Wie, Sieht man bei uns den Unterschied?
Ja, Transparenz ist sehr wichtig. Also Ringier hat sich KI-Regeln gegeben, und zwar relativ strenge, und zwar, ich glaube, ein Jahr sogar vor dem Schweizer Presserat, wie auch sonst immer so ein bisschen der Leuchtturm in diesen Sachen ist. Und in diesen Regeln steht, dass man den Einsatz von KI kennzeichnet und transparent kennzeichnet. Im Real Life sieht es so aus, dass wenn jetzt jemand mit dem Article Generator eben so ein Paper zusammenfasst oder eine Bundesmeldung oder so eine Geschichte, dann haben wir den Blicky. Das ist eine Kunstfigur, die aus dem Namen Blick und KI geschaffen worden ist. Ein kleiner Käfer. Eine kleine Reminiszenz an Blickkäfer, der schon länger im Print rumflattert. Mhm. Und der Käfer ist auch der Co-Autor von dem Artikel. Also wenn ich auf so einen Artikel, auf einen Blickartikel gehe und ich sehe oben neben dem Tobias oder Mime oder einem anderen Journalist im Gesicht auch noch so ein Käferli, dann steht dort, dass es mit Hilfe von Blick erstellt wurde und es ist auch eine transparente Infobox drin, wo eben das gekennzeichnet ist.
Und da sind alle Reaktionen positiv gewesen auf das?
Ehrlich gesagt habe ich oder andere relativ wenig Reaktionen darauf bekommen, weder positiv noch negativ, was ich eigentlich als gut empfinde. Ich glaube, es geht uns noch Leser darum, also, oder auch uns geht es darum, wir wollen interessante Artikel schreiben. Es ist eigentlich egal, wie man das macht, ob man es jetzt mit einem Mac-Laptop oder auf einer Schreibmaschine oder auf einem Windows-PC macht, am Schluss muss der Inhalt stimmen. Mhm. Auch eben jetzt ja da googelt oder bingelt oder wie auch immer. Also es gibt ja viele Hilfsmittel, wo man darauf angewiesen ist, wenn man etwas schreibt. Die AI ist ein weiteres Hilfsmittel und es ist ja eben nicht so, dass da, also dass wir aus dem Knöpfchen drücken und dann entsteht da etwas ganz allein, sondern es ist sehr viel Handarbeit immer noch drin. Und eben, es hat eigentlich fast keine Reaktionen gegeben. Wenn es Reaktionen gibt, dann tun sich die Leute mit dem Inhalt beschäftigen. Also sie sagen, es ist ein interessanter Artikel gewesen oder halt das Umgekehrte. Sagen, was ist denn das für ein Zeichen, was sie da geschrieben haben? Aber es geht eigentlich nicht um den Blick oder um die AI, sondern um den Inhalt. Mhm. Wo es ein bisschen negative 1-2 Meldungen gegeben hat, sind von anderen Journalisten, die vielleicht noch nicht so sich mit AI beschäftigt haben. Und für die ist es noch ein bisschen neu, also von außerhalb von anderen Häusern. Aber ich denke, da werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Also, als Journalist musst du heute mit dem Thema AI umgehen und du musst dort irgendwie eine Vision, eine Linie haben, oder wie du es machst. Du kannst nicht einfach sagen, das gibt es nicht, das mache ich nicht.
Ist es vergleichbar mit einer anderen Technologie, die in der Vergangenheit schon mal gekommen ist? Jetzt im Zusammenhang mit Journalismus.
Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Es ist extrem. Also, ich glaube, viele Berufe werden ja vom technischen Wandel beeinflusst. Bei Journalismus wissen wir es halt einfach genau, weil wir drinstecken. Und was hat es gegeben? Also, früher ist eine Zeitung gedruckt worden, dann ist das komische Internet gekommen, wo wir auf einmal mit dem Computer etwas geschrieben haben. Und dann ist dann auch auf einmal ein Smartphone gekommen, wo man halt keinen Computer mehr gebraucht hat, sondern auf dem Handy hat alles können lesen, egal wo man ist, die Postnachrichten sind gekommen. Es hat eben zahlreiche Veränderungen gegeben, aber was der Unterschied war, ist früher, ne? Es ist sehr lang gegangen zum Teil. Mhm. Also es ist fast so generationenmässig lang gegangen. Also wenn dann wieder mal jüngere Leute angefangen haben, die hätten das können machen und die Älteren irgendwann sind mal pensioniert worden, die haben sich nicht mit dem müssen beschäftigen. Was der grosse Unterschied ist, jetzt ist der AI-Wandel ist so rasant.
Speed.
Ja, es ist krass. Mhm. Also ich meine, es ist ja schwierig. Also wenn ich meine, du hast irgendwelche Prozesse, du musst irgendetwas entwickeln und du bist mal etwas entwickeln und wenn du irgendwie fast fertig bist, ist schon wieder ein neues Modell da, wo dann oder das nächste geile Ding in Sachen AI. Und auch die Leute selber müssen ja mitkommen. Das ist auch ein grosser Teil von unserer Aufgabe, dass wir die Leute das schulen im Umgang, also nicht mit unseren Tools, sondern im Umgang mit AI im Allgemeinen. Und zum Glück muss ich sagen, ist das Interesse da an mich riesig. Wir machen so ganz viele verschiedene Veranstaltungen bei uns, beim Blick und bei Ringe. Eine ist, die heisst ganz fancy KI-Werkstatt. Die ist am über Mittag. Und da müssen wir zum Teil sogar gewisse Veranstaltungen zweimal machen, wenn man so viele Anmeldungen hat. Also das Interesse ist da. Es gibt nicht mehr die Ablehnung, wie es früher gegeben hat, wo irgendwie vielleicht ein alter Brilljournalist gesagt hat, nein, mit Computer fange ich gar nicht an, ich schreibe da.
Das Online-Zeugs.
Das interessiert mich nicht, ich mache da weiter mit meinen Schreibmaschinen. Das hat es früher gegeben.
Mhm.
Und der Großteil hat gemerkt, hey, das AI ist etwas.
Ja.
Und heisst aber noch nicht, dass jetzt jeder der Crack ist drauf und alles weiss, aber er weiss, das ist etwas und mit dem muss ich mich beschäftigen. Darum auch grosses Interesse an diesen Veranstaltungen. Und klar, es ist wie immer, also gewisse tun das dann mehr nutzen und gewisse sind dann ein bisschen weniger drauf. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn einer gut ist in den und den Sachen recherchieren und das blendend macht und besser als alle anderen, dann soll er halt weitermachen und dann macht halt sein Ding ein anderer. Aber so ist es eigentlich nicht, es tut sich eigentlich jeder mit beschäftigen und ein bisschen umspielen. Eben, und sei es auch noch mit unseren Tools, die wir dann zur Verfügung stellen. Das machen wir extra, dass du eigentlich ohne grosses Wissen kannst, eben so einfachere Sachen bewerkstelligen. Vieles ist auch in unserem Redaktionsprogramm integriert, dass du halt dir das umklicken zwischen dem Modell und im Redaktionsprogramm sparen kannst. Aber darüber hinaus eben werden natürlich die Leute auch geschult in OpenAI, in Claude, in Perplexity, dass es gibt, wie man es kann nutzen, wie man es für die eigene Arbeit kann nutzen, zum Recherchieren, zum ein bisschen, es ist meistens ein Sparringpartner der AI, also man kann eben vielleicht, wenn man an ein neues Themenfeld angeht, wo man noch nicht so viel weiss, kann man mal sagen, hey, tragen wir mal zusammen zu dem und dem Thema, was da gibt, was da die latest News sind. Eben, das ist ja nichts Neues, was man früher noch nicht auch gemacht hätte, aber was halt viel länger gegangen ist, wenn man auf herkömmliche Art das gesucht hat. Und der AI präsentiert es halt einem in einer Sekunde.
Das kann natürlich dann auch ein bisschen generisch sein, oder, wenn man zurückbekommt. Also so ist zumindest meine Erfahrung gewesen. Das war nicht überall gleich hilfreich gewesen. Ein Sparring-Partner kann natürlich auch ein Mensch sein.
Ja, es kann ein Mensch sein, es soll ein Mensch sein ab und zu. Also bei uns haben ja die Journeys den Auftrag, also beziehungsweise unsere Arbeitsweise ist eigentlich so, wenn du etwas geschrieben hast, dann gibst du es meistens einem Kollegen zum Lesen. Am besten einer, der sich mit dem Thema auskennt, dass der mal das drüber liest und einmal das erste Feedback gibt. So, es ist grosser Mode okay oder du hast da etwas vergessen oder wie auch immer. Und nachher geht es in Produktion oder Charakterart oder wo auch immer hin. Zusätzlich zum Kollegen kannst du jetzt halt vorab schon die AI fragen. Du kannst fragen, hey, ist das verständlich? Habe ich etwas vergessen? Gib mir Feedback zu dem Artikel. Das finde ich zum Teil interessant, zum Teil kommt dann auch ein gutes Zeug zurück, sagt irgendwelche Wörter, die ein bisschen gestabig oder gestelzig sind und schlägt vielleicht eine bessere Formulierung vor. Eben, und dann geht es wieder um den Journey selber. Wie gesagt, es ist nichts automatisiert. Der Journey ist immer noch verantwortlich. Also entscheidet er, hey, ich nehme die Hilfe an von der AI oder nicht. Und gewisse Sachen kann man wirklich sehr viel beschleunigen. Und gewisse Sachen sind halt immer noch vor Ort gehen und anrufen. Das kann einem die AI noch nicht abnehmen.
Wenn du sagst, noch nicht, wo geht es hin?
Obwohl sich viele dafür interessieren, ist das Wissen, jetzt, wie man promptet, wie man die Tools genau nutzt, noch nicht so verbreitet. Das wird sicher noch steigen. Das ist auch eines von meinen Zielen oder von unseren Zielen, dass wir da alle ein bisschen fit machen bei dem Thema. Also, dass man wirklich mal so eine Basic AI-Nutzung in der Werkzeuge tankt, wie man das macht. Es gibt ja zwei Arten, wo es weitergeht. Also ist es jetzt bei uns als Journalisten, wo wir Content erstellen, oder ist es für die Leser, Leserinnen, die Content nutzen? Da ändert sich ja vieles. Vielleicht beim Ersten für uns. Also ich denke, die Tools werden immer besser, dass es weniger menschliche Eingriff braucht. Der Reis wird sicher dort hingehen, dass man versucht, gewisse Medienformate vom einen ins andere übertragen. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe von Generative AI, also oder ein Pluspunkt, den man sich brauchen kann. Also, dass man vielleicht aus einem Artikel ein Social-Video macht, wo dann am Leser oder der Leserin halt dann dort den Inhalt vermittelt. Automatisierte Podcasts, ich weiß es nicht.
Aha.
Vielleicht schaffen wir uns ab. Nein, lieber nicht. Nein, ich denke, also das Zwischenmenschliche hat der AI noch nicht so gut. Aber dass man kann den Artikel oder einfach oder was auch ein Ursprungsformat ist, in ein anderes verwandeln, dass man den Leser kann auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Inhalte präsentieren. Also nicht nur von der Auswahl her, was jetzt schon möglich ist, sondern dass die dann auch so aufbereitet sind, dass halt dann für dich anders aussehen als vielleicht für deine Mutter oder irgendeinen Schüler oder so etwas. Das ist sicher etwas, was man machen kann. Es gibt ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, auch im CMS. Eben, wenn man das Sparringspartner-Ding will weitertreiben, wo einem dann vielleicht der AI vorschlägt, hey, du hast da etwas vergessen, was du noch erwähnen im Artikel. Oder hey, zu deinem Zu dem Thema gibt es einen lässigen Artikel, der vor 3 Monaten gekommen ist. Du durch den verlinken oder einen Teil übernehmen. Also auch dort sehr viel mehr Unterstützung.
Wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr AI im Alltag nutzt, im Privatleben, im Berufsleben, dann schreibt uns.
Und zwar auf unsere sehr berühmte E-Mail-Adresse, die heisst input@promptzero.ch. Danke vielmals.
Danke dir vielmals für den Einblick, den du uns gegeben hast. Und danke euch fürs Zuhören.
Prompt Zero.
Das ist der AI-Podcast Prompt Zero gewesen. Mein Name ist Tobias Bolzon
und Thomas Benkel.
Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.